Der Marcel-Hassel-Podcast. Körper und Geiststimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hassel-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder zusammen mit dem Podcast Und was glaubst du? Von dem Sonntag, der Evangelischen Kirchenzeitung und Glaube und Heimat. Ich sitze heute zusammen mit der lieben Maxi, die kennt ihr ja bereits aus einigen Folgen. Aber Maxi, willst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen für Leute, die noch nicht die anderen Folgen gehört haben?
Ja klar. Hi Leute, ich bin die Maxi, komme aus Leipzig und bin im echten Leben Journalistin.
Im echten Leben, schön. Und ja, wir haben heute ein spannendes Thema und ein sehr kontroverses Thema, aber da werden wir gleich noch näher drüber reden. Und zwar geht es um das Hohelied der Liebe. Und wir dachten, dass sich alle auf das Hohelied der Liebe einstimmen können. Lesen wir es einmal vor.
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber die Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen, jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe.
Stark.
Genau. Steht in Korintherbrief 13, also ein Paulustext.
Genau. Und der Hintergrund ist ja auch, dass Paulus sich an die zerstrittene Gemeinde in Korinth richtet.
Ja.
Und was ganz spannend ist, aus welchem Kontext kennst du denn das Hohelied der Liebe?
Also kennengelernt habe ich es tatsächlich als klassischen Text so für Hochzeiten. Mhm. Sei es jetzt tatsächlich in einem Hochzeitsgottesdienst oder auch auf Hochzeitskarten oder irgendwie so. Also immer irgendwie so cooles Merch, bietet cooles Merch für Hochzeiten irgendwie.
Ja.
Und meine Mutter hatte ganz lange eine Kosmetikpraxis und da hing, wenn man reinkam, ein Riesenposter mit diesen Versen aus dem 1. Korinther 13.
Diese klassischen Verse. Aber
genau, die ganz klassischen. Mhm.
Die meisten kennen ja eigentlich dann auch irgendwie nicht den Zusammenhang oder wissen gar nicht, dass das davor und danach steht.
Ja.
Weil diese berühmten Verse, die Liebe ist die größte unter ihnen, die sind halt immer so abstrakt rausgenommen und
genau.
Auf ganz vielen Schickkarten.
Richtig,
und
so. Richtig.
Ich glaube, Liebe, Hoffnung. Ja. Was ja ganz spannend ist, ich habe heute Vormittag nochmal in den Originaltext geguckt, beziehungsweise in das Griechische. Und da ist die Liebe mit Agape übersetzt.
Mhm.
Und im Biblischen, oder es hat sich dann so rauskristallisiert, dass es eigentlich drei Liebesformen gibt. Das sind Agape, da geht es in unserem Text drum. Dann gibt es Eros, das ist die erotische Liebe. Und Philia, also das ist die freundschaftliche Liebe. Und
ja.
Agape ist eigentlich eher dieser Caritas-Gedanke. Also diese Liebe zum Nächsten, mhm. dass man einem helfen soll. Und ich finde es jetzt total spannend, dass es in unserer heutigen Gegenwart so uminterpretiert wurde. Wir nehmen das ja eigentlich als Hommage an diese erotische Liebe. Also
ja.
diese Paarliebe, Beziehungsliebe. Aber kaum jemand würde jetzt, glaube ich, an eine zerstrittene Gemeinde denken oder ich habe jetzt hier eine zerstrittene Dienstberatung, dann lese ich erstmal das Hohelied der Liebe vor.
Aber es würde zumindest passen.
Ja. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, hast du da irgendwie im Hintergrund einmal an Agape oder Caritas gedacht oder eher auch an diese Liebesbeziehung?
Also tatsächlich auch eher, bevor ich mich mehr damit befasst habe, auch an Liebesbeziehungen, weil es immer wirklich einem bei Hochzeiten und so weiter um die Ohren gehauen wird einfach, ja. Also in dem Zusammenhang hört man permanent diese Zeilen aus dem ersten Korintherbrief, ne?
Das ist ja auch jetzt eine Hommage an die Liebe, ne? Also so viele positive Attribute.
Ja.
Ja.
Ja, absolut. Und was viele ja gar nicht auf dem Schirm haben, wenn man jetzt den Bibeltext nicht so richtig kennt oder keine Exegese gemacht hat, was die wenigsten natürlich gemacht haben werden, es sei denn, sie haben Theologie studiert, ist ja die Gemeinde in Korinth ist ja total, total mannigfaltig. Ja, da kommen ja ganz viele verschiedene Menschen zusammen. Da wird gerade eine ganz neue Gemeinde gegründet, sozusagen, mit Paulus Hilfe. Korinth ist eine Hafenstadt. Das heißt, da ist ein fliegender Wechsel wahrscheinlich, ja. Also, und diese Leute alle zusammenzukriegen und den Sack Flöhe sozusagen zu bändigen, das kann ich mir vorstellen, ist gar nicht so einfach. Und dass es da natürlich öfter zu Streit kommt, ist klar. Das kommt ja in jeder guten, großen Familie vor, ne?
Das stimmt. Das stimmt. Sogar in den Kleinen. Aber glaubst du, Paulus hat es damit geschafft, diesen Sack Flöhe zusammenzubekommen mit diesem starken Text?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde zumindest sagen, er hat sein Bestes gegeben. Also die Worte sind schon echt stark.
Ja, ja. Also man weiß, man kann fast gar keinen Lieblingsvers sich rausstreichen, weil ich finde jedes Wort irgendwie so stark. Da denkt man eigentlich so, ach schade, dass ich das nicht geschrieben habe. Das klingt wirklich so gut.
Ja.
Und jetzt, als du es nochmal vorgelesen hast, fand ich so ein ganz starkes Bild, die Liebe bläht sich nicht auf.
Ja.
Was geht denn da bei dir als erstes für ein Bild oder für eine Assoziation? Was passiert da?
Das kommt jetzt drauf an, ob ich an die Agape-Liebe denke, also in Klammern gemein in Korinth,
oder
die Eros-Liebe. Ja?
Also, das wäre jetzt spannend, genau, wir können es ja mal differenzieren in alle drei. Also du kannst jetzt mal schauen, was ist für Agape, für Philia und für so ein Examensprüfung.
Ja, ist natürlich alles sehr gut miteinander verwandt. Ne? Also ich sage jetzt mal, freundschaftliche Liebe find ich jetzt persönlich gar nicht so weit weg von der Eros-Liebe. Natürlich gehe ich nicht mit meinen Freunden ins Bett, so, ja. Also, aber es ist ja auch ein, man hat ja ein Commitment. Also ich muss meinen Freunden genauso zuhören, da sein und erwarte es natürlich auch von meinen Freunden im Gegenzug, so wie ich das in der Eros-Liebe tun würde, also in einer Beziehung, ne? Genau, ist schon irgendwie miteinander verwandt und auch jetzt die Agape-Liebe, also sprich Kirchgemeinde kann man jetzt mal nehmen als klassisches Beispiel, so hat es ja Paulus auch gemeint, oder Kollegen, Kolleginnen und so weiter. Da ist es ja auch ähnlich. Es ist ja oft ein freundschaftliches Verhältnis unter Kollegen, Kolleginnen. Ne? Also es hat schon viele Schnittstellen, würde ich sagen, dieses Aufblähen oder dass man sich halt nicht aufblähen soll in diesen jeweiligen Liebesbeziehungen, sage ich mal, ja.
Wo würdest du sagen, wo ist es am stärksten, dieses Aufblähen?
Vielleicht ist es altersabhängig. Ich würde am ehesten sagen, du meinst, wo sich Leute am ehesten aufblähen würden?
Genau.
Ja, wahrscheinlich in der Eros-Liebe, also in der Beziehung. So. Also ich glaube, bei jüngeren Menschen passiert es auch in Freundschaften. Irgendwie, also immer so dieses höher, schneller, weiter, ich bin besser und so weiter. Tja, und in anderen Schichten, also zum Beispiel im Berufsleben, da kann man es wahrscheinlich durchweg durch alle Altersgruppen sehen. Also vor allem, wenn man in den Medien zu tun hat, sind es oft, muss ich ganz ehrlich sagen, mittelalte weiße Männer, die sich ganz gerne aufblähen. Heterosexuelle weiße Männer.
Das war sehr. Ich habe mal davon gehört. Vielleicht noch eine kleine spannende Anekdote, die ich dazu beitragen kann. Ich habe letztens in einem Seminar gelernt, dass Philia die Liebe ist, die die meisten Menschen immer unterschätzen, weil die immer hinten runterfällt. Also man ist in einer erotischen Liebesbeziehung und lässt erstmal die Freunde so ein bisschen beiseite oder vergisst so den Wert der Freundschaft und auch in dieser Agape. Ich meine, wir sind beide Theologinnen, wir wissen, wie anstrengend diese Caritas-Liebe und Kirchengemeinde und Altersheim und hier und da noch was machen und Ehrenamt. Ich meine, das ist alles mit zum Agape rein und da verausgabt man sich ja auch sehr. Und dann fällt oft die Philia hinten runter. Und ich habe wirklich seit letztem Jahr war so ein bisschen ein Vorsatz von mir, dass ich das eigentlich wieder in die Höhe heben will, weil das für mich fast, ich will nicht sagen wichtiger, aber doch oder fester als die Liebesbeziehung ist, weil ich finde, das sind so Lebensbegleiter fürs Leben, wie du es eben schon so schön gesagt hast. Also es ist nochmal was ganz anderes. Und das finde ich, also das finde ich ganz spannend, diesen Gedanken, dass man die Philia vielleicht wieder höher in die Höhe heben sollte. Höher, doppelt hoch. Hoch zwei.
Wir haben schon die Spice Girls gesungen. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
Ja, genau, siehst du? Aber wenn man das mal so im Hinterkopf hat, auch seitdem denke ich ganz oft so auch in diesen drei Liebesformen, was das überhaupt heißt so im Leben und wann man welche hat und so. Eigentlich ist das ein spannender Gedanke, oder?
Ja. Ich würde noch mal auch auf ein paar Attribute hier kommen, wo ich immer so gedacht habe, so wenn ich das jetzt auf die Eros-Liebe beziehe, also auf die Beziehungsliebe, ist es schon ganz schön krass, das umzusetzen, ne? Also sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Also wenn du das auf Eros beziehen würdest oder auch tatsächlich auch auf viel, ja, auf die Freundschaftsliebe, das wäre schon ganz schön hart, finde ich.
Wobei, ich glaube, ein paar Wörter später kommt, freut sich mit der Wahrheit. Und das finde ich ja
Ja.
auch ganz spannend. Wenn wir das jetzt mal auf die erotische Liebe auch übertragen würden, geht es ja im Endeffekt dann auch wieder um Wahrheit und
Genau.
ehrlich zueinander sein, egal was jetzt passiert. Und das hebt das vorne ja dann auch schon wieder auf, ne? Dieses Krasse, weil es
Richtig,
eben
ja.
im Endeffekt um diese Wahrheit geht.
Ja.
Also ich muss sagen, Paulus hat es echt smart. Man denkt immer, man hat was zum Kritisieren gefunden und dann kommt aber
Ja.
schon wieder der nächste Satz und es ist so, auch dieses Stückchenweise erkennen, das ist ja so schlau, weil der weiß genau, dass wir Menschen nur Stückchenweise erkennen können und immer irgendwie nur so Mosaiksteinchen sehen,
Ja.
aber eben immer nur Stückchenweise. Was machen wir damit?
Das ist eine gute Frage.
Also auf jeden Fall kann man sich ja einig sein, dass sie sehr positiv konnotiert ist. Ich glaube, so wirklich eine der wenigen Bibelgeschichten, die immer durchweg positiv von allen gerne gelesen wird und nie denkt sich jemand, oh nee. Und vielleicht ist es ja jetzt so eine Chance, dass wir die wirklich erweitern von dieser erotischen Liebe auf die Agape und Philia-Liebe. Das ist so ein großes Learning, was ich heute auch hatte für mich. Wenn man ganz schnell dazu geneigt ist, wahrscheinlich, weil wir auch einfach Beziehungswesen sind und oft dann an dieses erotische Denken und das Zusammenleben, aber dass man das andere zu schnell runterfallen lässt und dass wir vielleicht diese Zeilen noch mal durchlesen sollten und für uns irgendwie gedanklich noch mal durchgehen lassen sollten, auch auf unsere freundschaftliche Liebe bezogen und auf die Caritas-Liebe. Also eigentlich so, wie es Paulus auch gewollt hat. Ich meine, er freut sich bestimmt auch, wenn es auf die andere Liebesform übertragen wird. Aber ich glaube, es ist schade für den Text, wenn wir diese anderen Liebesformen hinten runterfallen lassen, oder?
Ja, das stimmt. Obwohl ich auch eine Geschichte habe mit dem Hohelied der Liebe, was aber auf Eros-Liebe bezogen ist. Willst du die hören?
Ja, na klar.
Und zwar ist schon ein paar Jahre her und ich hatte so ein Liebeskummer. Es war super schlimm und es war irgendwie so ein paar Tage, also so 4 Tage nach der Trennung vielleicht. Und ich hatte Lektorendienst in meiner Gemeinde und musste ausgerechnet das Hohelied der Liebe vorlesen
Nein.
und war komplett im Tunnel. Und
Ja.
ich musste mir echt die Tränen verdrücken vorne am Mikro so, ja. Und das fand ich auch krass irgendwie so, dass ich, da dachte ich so, boah, Gott, warum machst du das ausgerechnet heute? Wieso muss ich das jetzt lesen? Da war noch ein Lektor da, der hätte es ja auch lesen können, so, ne? Aber
Ja.
irgendwie fiel es los auf mich. Und das fand ich ziemlich heavy. Und ein paar Monate später musste ich das nochmal lesen in einem Fernsehgottesdienst tatsächlich. Und da ging es mir sehr, sehr leicht von den Lippen.
Ja, sehr spannend.
Ja, also
Hast du das
eine
dann gemerkt?
gewisse Heilung hat stattgefunden im Laufe der
Ja, das wollte ich
Zeit.
gerade fragen, wie du dich danach dann gefühlt hast. Beim ersten Mal wahrscheinlich trotzdem noch sehr schwer auch, ne?
Ja, absolut, absolut. Und es war, also mir ist nicht beim zweiten Mal nicht die Stimme gebrochen. So, ne? Es war gut. Es war vollkommen in Ordnung.
Aber mir ist auch gerade eine Geschichte eingefallen, die ich verdrängt habe. Sigmund Freud war stolz auf mich. Ich habe tatsächlich auch bei meiner ersten großen Liebe, habe ich die Predigt zusammengehalten mit meinem Vater. Und da kam auch das Hohelied der Liebe vor. Und ich war auch wie du, erste Liebe, total unglücklich verliebt. Und dann habe ich da diese Zeilen auch noch gelesen, die Liebe hofft auf alles, und dachte, ach, jetzt komm, ich gebe das nicht auf. Und hatte
Ja.
das dann aber auch meinem Ex-Freund geschrieben, weil ich so der Überzeugung war, die Liebe hofft auf alles, sie bläht sich nicht auf, sie neidet nicht. Ich dachte, also das war für mich so der Zuspruch, es ist noch nicht verloren, aber hat nicht geklappt. Aber es ist schon irgendwie spannend, dass man, das ist ja so ein Text, den man sich wirklich annimmt, ne?
Ja.
Also in solchen Situationen, und selbst wenn man muss ja nicht mal unglücklich verliebt sein, selbst wenn man, der funktioniert einfach immer, vielleicht ist das die Stärke des Textes. Man kann unglücklich verliebt sein, man kann verliebt sein, man kann auch Single sein.
Und
Oder?
ja, und es ist auch so, dass, also ich habe bei meiner Geschichte habe ich gemerkt, also zwischen diesem Lesen des Textes vom ersten zum zweiten Mal lagen vielleicht 3 Monate knapp. Und weil mir sehr viel leichter gefallen ist, merkst du denn, Gott trägt dich da durch. Auch wenn er dir das vor den Latz knallt beim ersten Mal, so 4 Tage nach der Trennung, und du musst diesen Text lesen in der vollen Kirche am Mikro, ja, und du merkst, wie deine Stimme zittert, so. Aber er sagt so, ja, mach mal, komm, doch, doch, also will ich jetzt, dass du es machst, ne? So, ja. Und er trägt dich da trotzdem
Amen.
durch. Also sowohl durch diese Situation beim ersten Mal lesen, als auch durch die Monate danach, ne? Ja.
Ja, es ist schon wirklich ein spannender Text. Auch, dass es, wie du es gesagt hast, in dem Text um so viele Prädikate, so viele Beschreibungen geht und dadurch eigentlich auch weniger um das Gefühl. Und das habe ich mich gefragt, ist das eine Art von Liebe, die man vielleicht auch erlernen kann, die sich ja dann schon wieder fast ein bisschen von dieser erotischen Liebe abspaltet? Weil ich glaube, Paulus hätte mit seinen Liebesbeschreibungen, wirkt es so, dass man davon was übernehmen kann für sein Leben.
Du hattest ja vorhin erwähnt, du würdest in diesem Jahr gern die Philia-Liebe, also die Freundschaftsliebe zum Beispiel, mehr hochhalten. Aber wie ist es denn bei dir, wenn du in einer Beziehung bist? Also kannst du dich an diese Attribute halten auch?
Das finde ich eben so spannend. Da mache ich mir auch viele Gedanken drüber, ob man es überhaupt einer Person zurechnen kann, dass die alle drei Liebesformen ineinander vereint. Vielleicht ist das auch oft ein Fehler, den ich mache oder den vielleicht auch viele machen,
Ja.
dass man von seinem Partner oder seiner Partnerin alles verlangt. Also du verlangst diese Caritas-Liebe, dieses Nächste, Dankbarkeit. Da macht man vielleicht auch Dinge zusammen, die irgendwie ehrenamtlich sind oder verausgabend. Dann hat man natürlich, also was heißt natürlich, aber dann ist die erotische Liebe ein Teil davon. Und die freundschaftliche Liebe, also es gibt ja genug Pärchen, wo dann viele sagen, mein Partner ist auch mein bester Freund oder so.
Ja.
Also ich für mich habe gelernt, ich finde es eigentlich besser, das zu differenzieren und dass jeder auch noch seine verschiedenen Freundesebenen hat und dass das nicht alles so zusammengewürfelt wird. Also ich bin große Feindin, ich kann mich jetzt mal outen, von aus Ich und Du wird ein Wir. Ich arbeite ja noch im Café und wir haben da immer so einen Spruch, das sind immer die Leute, die ankommen und sagen, wir möchten bitte eine heiße Schokolade. Und ich finde, ich glaube, es ist ein Segen für jede Beziehung, oder ich glaube, es ist auch einfach besser für die Aufgabe in einer Beziehung oder für die Kommunikation, eigentlich für alles, für die Rolle, für die Person der Rolle, wenn man nicht alles ineinander vereint. Weil ich glaube, das ist auf Dauer so ein großer Druck und so eine große Spannung, wenn du nicht nur Partnerin bist, sondern auch Freundin, Gefährtin, Nächstenliebe, Gestalt. Ja, und das
Ja.
war so ein bisschen Learning, dass man
Ja,
das mehr ausdifferenziert vielleicht wieder.
das
Und ich
stimmt.
finde, es wird aber oft so dargestellt, auch in Filmen, Fernsehen, Radio, dass das alles, dass eine Person das alles sein soll.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und oft, also muss ich ganz ehrlich sagen, erwische ich mich auch in meiner Beziehung darin, dass das irgendwie auch so ist manchmal. Nicht immer und ständig, ne? Und gleichzeitig, als ich Single war oder so vor Jahren noch, hätte ich kotzen können, wirklich, wenn ich kann mich an eine Situation erinnern, da kam eine Freundin zu mir und war gerade frisch mit ihrem jetzt Mann zusammen und war Winterzeit und so, und es gab Glühwein und die beiden haben sich eine Tasse geteilt und ich glaube, sie sagte sogar noch, das reicht uns.
Oh,
Das war so,
ja.
halt so, das war so ein Loriot-Moment einfach.
Ja, wirklich, denkt immer an meinen Spruch, wir möchten bitte eine heiße Schokolade.
Ja,
Das
genau.
ist so, dem muss man sich einfach immer sagen, wenn man in solchen Situationen steckt, weil das nimmt für einen auch diese Humor-Moment rein.
Ja.
Weil, aber ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt. Es ist furchtbar anstrengend, mit solchen Menschen zusammen zu machen, weil man sich immer als dritte Person fühlt. Und irgendwie, Entschuldigung, dass ich gerade noch da bin. Und das ist einfach so eine ganz komische Zwischenstimmung. Und da denke ich mir immer wirklich, das kann nicht lange gut gehen. Das klingt vielleicht für den Moment romantisch und ganz innig, aber keine Person hält das auf Dauer durch, weil das ein ganz großer Druck ist. Weil jeder von uns muss trotzdem seine eigene Identität, seine eigenen
Richtig.
Vorstellungen, Wünsche bewahren und auch seinen eigenen Freundeskreis.
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und sicherlich, je länger man zusammen ist, umso mehr Schnittstellen hat man dann
Ja,
miteinander, auch
klar,
im
ja.
Freundeskreis, ja. Aber es, stell dir vor, es zerbricht und dann stehst du da und hast irgendwie wahrscheinlich niemanden oder so. Oder
Ja.
hast Kinder, die du dann parentifizierst
Und
oder so, ja.
die Fälle gibt es oft genug und
Ja.
natürlich auch die Fälle, dass wir das jetzt hier so schlau sagen und dann selber
Ja.
reinrutschen.
Ich bin da auch nicht frei
Also,
von, aber ich muss ganz
ich
ehrlich
auch
sagen, dass
nicht.
wir schon drauf
Ja.
ach, also wir achten schon auch drauf so. Und wir tun auch Dinge getrennt voneinander.
Ja.
Wohnen zum Beispiel.
Wie kam es dazu? Das ist ja wirklich, das ist ja
ja.
jetzt schon ein Vorzeigebeispiel eigentlich für unseren
Ja.
Fall.
Genau, wir wohnen einfach in unterschiedlichen Städten. Also es ist so eine Semi-Fernbeziehung. Also es ist eine Fernbeziehung, die aber nicht mega weit auseinander liegt. Von daher ist es jetzt einfach gerade noch, also auch nach 3 Jahren, jetzt einfach gerade noch nicht dran, zusammen zu wohnen.
Aber ich finde das einen ganz tollen Schritt. Und auch das wird ja gesellschaftlich dann oft gewertet. Also wo ich
Ja.
mir manchmal denke, warum? Also wer hat das denn festgelegt? Auch manche schlafen ja getrennt, ist doch völlig fein,
Finde
wenn
ich auch, ja.
unterschiedliche Schlaf, Angewohnheiten oder Pärchen stehen verschieden auf oder so. Also ich
Richtig.
glaube, dass einfach leider gesellschaftlich viel irgendwie, ja, dass man das ganz schnell wertet. Und ich
Genau.
habe wirklich für mich gemerkt, wenn man im Hinterkopf diese drei Liebesformen hat und dann mal so ein bisschen, man muss es ja erstmal einfach in seinem eigenen Leben so beobachten, wie mache ich das eigentlich? Wer sind denn meine engsten Freunde und gehören die schon zu meinem Beziehungskreis? Das ist ganz spannend. Das hat viel mit mir gemacht und auch viel von Achtsamkeit, dass ich mehr so auf enge Freunde auch achte und auf die auch genauso achte wie auf meine Beziehung. Ich finde das ganz spannend. Oder ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, die wohnt in Basel und die hat mir erzählt, ah, ihr Freund kann leider nicht am Valentinstag und da habe ich ihr vorgeschlagen, weil wir machen uns immer so ein monatliches Telefonatstreffen
Ja.
aus, sonst verliert sich das so schnell. Und dann kamen wir auf die Idee, ach komm, dann lass uns doch einfach am Valentinstag telefonieren, FaceTime, und wir schreiben uns gegenseitig einen Liebesbrief, also einen freundschaftlichen Liebesbrief. Und dann habe ich abends noch so drüber nachgedacht und ich finde das so eine schöne Idee, weil warum muss man denn immer nur Liebesbriefe schreiben an die Eros-Liebe?
Ja, und es wird ja auch deinem Vorsatz gerecht, den du für diese.
Genau, ja, stimmt. Als hätte ich es gewusst. Und vielleicht ist das aber auch wieder ein Männer-Frauen-Ding. Jetzt fällt mir schon wieder was anderes dazu ein. Ich hatte Geburtstag, ich habe am Weihnachten Geburtstag und war bei meiner Familie und liebe Freundinnen haben mir dann so Pakete zugeschickt und ich habe die so von meiner Familie geöffnet. Und mein Vater guckte so ein bisschen perplex, weil die eine Freundin hat mir so Tee geschenkt und Gewürze und der Tee hieß Kuschelzeit. Und dann hat sie mir noch so einen Kuschel-Bademantel geschenkt, weil wir haben einmal so einen Urlaub gemeinsam gemacht und habe ich wohl irgendwie gesagt, oh, ich hatte ja noch nie in meinem Leben Bademantel. Und das war so eine Aufmerksamkeitsgeste und das liebe ich auch immer sehr unter Frauen und Freunden. Und dann meinte mein Vater so, also, ist sie verliebt in dich? Und ich so, nee, Papa, Frauen machen das untereinander. Ohne. Und noch so eine selbstgemachte, die andere Freundin hatte mir so eine selbstgemachte Kerze mit ganz vielen kleinen süßen Herzchen drauf geschenkt. Und mein
Ja.
Vater, ich glaube, völlig verstört nach meinen Geschenken. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass Frauen das wirklich einfach auch gerne machen, sich untereinander diese Liebe zu zeigen und dann auch in Briefen zu schreiben, hier, ich freue mich, dass es dich gibt, ich liebe dich als Freundin. Und
Ja.
ich glaube, das ist für Männer einfach auch extrem ungewohnt. Ich muss jetzt mal so heteronormativ reden, aber es ist,
Ich glaube,
also
das ist dran.
muss ihm das dann echt auch so erklären. Und dann hat das, glaube ich, so ein bisschen verstanden, aber Und das finde ich eigentlich so schade, weil ich finde das so schön an Freundschaften, dass man sich auch Liebesbriefe oder schöne Briefe schreiben kann und herzliche Gesten und auch einen Valentinstag zusammen verbringen kann.
Ja.
Aber ja, was denkst du drüber?
Ich finde das total schön. Also ich finde, dass deine Freundin da eine super Geschenkidee hatte. Das ist doch total
Ja.
aufmerksam und toll.
Ja, vielleicht sollte man den Blick da wirklich weiten. Das ist nicht immer nur diese, also dass man auch ich liebe dich zu Freundschaften sagen kann.
Richtig.
Natürlich auch zur Gemeinde.
Ich meine, letzten Endes, man kann sich sehr denken und es ist ja auch eine Art von, ich sag mal, wie gesagt, da gibt es ganz viele Schnittpunkte. Es ist ja auch mit vielen Leuten in der Gemeinde eine Art Freundschaft, weil man sich irgendwie Jahre kennt oder so. Du würdest die Leute jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Weihnachten beschenken oder sie zu deinem Geburtstag einladen oder so, aber man kennt sich einfach so.
Ja.
Ne?
Ja, es ist ja auch wirklich eine Form von inniger Beziehung. Und ich denke, deswegen war Paulus auch so angetan, dass die alle zerstritten waren. Weil das macht ja auch was mit dir als Pfarrer, Pfarrerin,
Ja.
Führungsgestalt.
Ja.
Also versucht ja einfach irgendwie Harmonie zu erzeugen.
Bekannt sind ja auch diese letzten Worte dieses Paulusbriefs, und zwar: Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Man kennt das, ja. Also Glaube, Liebe, Hoffnung wird ja sehr inflationär verwendet, so in christlichen Kreisen, steht auf jedem T-Shirt, auf jedem Jutebeutel gefühlt, ne? Und welche Beziehung hast du zu diesen Worten?
Also ich habe seit dem 50. Hochzeitstag von meinen Großeltern eine positive Beziehung dazu, weil die hatten das lustigerweise auch in der Predigt. Genau, die drei Symbole sind ja dann ganz oft auch an so Anhängern, also Herz, Anker und das Kreuz. Und mein Opa ist so süß, weil der irgendwie immer noch so verliebt in meine Oma ist. Und für mich sind die beiden auch so ein Beziehungsvorbild. Der hat sich das an seinen Rucksack gemacht, so ganz stolz. Und der ist eigentlich gar nicht gläubig, geht aber immer für meine Oma mit in Gottesdienst und so. Und
Ja.
diesen Gottesdienst an seinem 50. Hochzeitstag so schön, dass er das immer ganz stolz so an seinem Rucksack mitträgt. Und seitdem habe ich das erste Mal wieder so eine positive Konnotation damit. Vielleicht, weil es für mich dann auch mal so ehrlich geworden ist. Was heißt Glaube, Liebe und Hoffnung? Und dann eine zweite Beziehung hatte ich jetzt. Ich habe die Theologie der Hoffnung von Jürgen Moltmann gelesen in einem Seminar letztes Semester. Und wir hatten so einen Hoffnungsworkshop und eine Tagung, die ich mit organisiert habe. Und dann war eben der Inhalt, klar, ohne die Liebe geht's nicht, aber diese Hoffnung ist auch so stark und so groß, weil die eben alles öffnet und auch den Weg darin öffnet und öffnet und hofft. Und diese Zuversicht. Also ich glaube, ich bin mittlerweile. Klar klingt das irgendwie alles richtig schön und gut, wenn man sagt, die Liebe ist die größte unter ihnen. Aber mir fällt die Hoffnung da ein bisschen zu sehr hinten runter, seitdem ich da viel auch drüber gelesen habe. Es sind ja drei extrem starke christliche Begriffe.
Naja, weil er die
Die
Hoffnung
ja.
wahrscheinlich nicht aufgeben wollte für die Gemeinde in Korinth.
Und alles und die Liebe ist halt immer dieses verbindende Element, ne?
Ja, richtig. Und der
Das kann
Glaube
die Hoffnung
sowieso auch, ja.
erklären.
Genau.
Ja, stimmt,
Und
weil die Liebe ernährt ja quasi immer Glaube und immer Hoffnung. Man
ja.
könnte jetzt sagen, Hoffnung ist am größten, dann funktioniert die Rechnung nicht.
Es ist
Weißt
so in sich ein Yin-Yang, würde ich sagen. Weißt du? So
du?
mit
Aber
drei
Yin gegen
Komponenten.
Yang, wir brauchen ja drei.
Yin, Yang, Jung oder so.
Yin,
Weißt du, das Ding ist, du hast recht mit der Hoffnung natürlich, dass sie so ein bisschen
Yang.
runterfällt, finde ich auch. Und das ist ja so, wenn man in der Liebe keine Hoffnung mehr hat, also in der Eros-Liebe am Ende einer Beziehung, dann sieht es echt schwarz aus. Oder auch in Freundschaften, wenn Freundschaften zu Ende gehen, sowas passiert ja auch. Wenn du dann
Ja,
keine
ja.
Hoffnung mehr hast, dann ist eigentlich Hopfen und Malz verloren, ja.
Aber was hast du für eine Beziehung dazu? Zu diesen drei, zu diesem Spruch?
Für
Erster
mich,
Korinther
ja, für
13.
mich sind die total gleichwertig, finde ich. Also vielleicht kennst du ja noch früher so von Fernsehsendungen. Du bist ja noch relativ jung, aber früher war das bei Wetten, dass so, dass man
Ja, kenne ich
diesen
noch.
Wetten so
Ich war
angerufen
der
hat und
Samuel
dann
Koch in meiner Folge.
ging immer so ein TED hoch und also quasi wie ein Balkendiagramm sah das aus. Und bei mir wären die gleich auf tatsächlich, wenn es jetzt ein Balkendiagramm oder ein TED von Glaube, Liebe, Hoffnung gäbe.
Ja. Würdest du sagen, es ist gut, dass Paulus noch diese Bewertung ans Ende gesetzt hat? Oder würdest du eher sagen, hätte er jetzt nicht noch sagen müssen? Das
Naja.
War einer zu viel.
Es ist ja so als Autor sein gutes Recht, das zu machen. Ich finde es auch völlig in Ordnung und ich finde es auch in Ordnung, dass es so fast schon geflügelte Worte geworden sind. So. Also ich glaube auch, dass es für ihn vielleicht so gegolten hat, dass alles gleich auf ist. So. Aber die Liebe ist das Allumspannende. Also das sagen wir ja auch über Jesus. Die Liebe Jesu, ja, umspannt alles.
Ja.
Aber ich würde nicht sagen, ich glaube nicht, dass es eine Wertung ist. So.
Was ja auch total spannend ist bei den drei Begriffen, die sind nie linear strikt in unserem Leben. Also es ist immer situationsbedingt, immer subjektiv, emotional belegt. Weißt du, was ich meine? Also ich kann mir ja nie meines
ja.
Glaubenslebens sicher sein, weil mich das immer durch mein ganzes Leben begleitet. Das Gleiche gilt für die Liebe oder für die Hoffnung.
Total.
Das ist ja immer, ja,
total, kann ich total
also
mitgehen.
Drei, total lebendige Worte. Die kannst du jetzt nicht ausdefinieren und sagen, hier, das definiert sich so und das begleitet dich dann dein Leben so durch, sondern wir haben heute jetzt hier unser Liebesbild offenbart. Aber wer weiß, was wir in einem Jahr drüber sagen.
Richtig,
oder?
Richtig. Wir können
ja,
uns ja dann nochmal zum Podcast treffen.
Ja, genau.
Und dann kann ich dir sagen, wenn ich das Hohelied der Liebe wiederum im Gottesdienst gelesen habe, ob es schlimm war oder nicht.
Nicht nochmal so schlimm.
Also ich glaube wirklich, die stehen alle nebeneinander, so einzeln und sind aber auch untrennbar miteinander verbunden, so, ja. Und das meinte ich vorhin mit diesem Yin-Yang zu dritt, ja. Also diese
Yin-Yang-Jung.
Yin-Yang-Jung, genau.
Ja, das ist wahrscheinlich auch die Stärke der drei Begriffe, dass die alleine ganz gut klarkommen, aber am besten ist, wenn sie drei zu dritt vereint sind. Natürlich ist die Trinität dahinter dann auch wieder verborgen,
stimmt,
vermutlich.
Stimmt.
Ja.
Ja. Und du hast gerade was Wichtiges gesagt, komm alleine klar, aber zusammen klappt es doch besser. So ist es in der Eros-Liebe oft und so ist es natürlich auch in der Philia-Liebe oft und in der Agape-Liebe sowieso, ja.
Das stimmt. Also das verfolgt uns heute wirklich durch die Folge. Wahrscheinlich auch alle Hörer und Hörerinnen. Ich glaube, das macht wieder was mit mir die nächsten Tage, dass ich über diese drei Liebesformen, es läuft immer auf diese magische Zahl 3 wieder hinaus, dass man das vielleicht wirklich mal so in sein Leben mit reinnimmt und das nochmal so reflektiert für sich selbst. Was heißt das denn für mich? Wie viel Höhe will ich jedes der einzelnen Begriffe geben?
Ja.
Oder wie viel Tiefe? Warum heißt es nicht das hohe Lied und nicht das tiefe Lied?
Vielleicht war das die Art und Weise, wie es gesungen wurde. Vielleicht war die Melodie relativ hoch oder so.
Das kann sein. Aber ich finde, wir sind ziemlich tief in das Hohelied der Liebe reingegangen.
Total.
Und sind jetzt schon am Ende auch der Aufnahme. Gibt's was, was du noch den Hörenden mit auf den Weg, auf den Liebesweg geben willst? Ist ja bald auch Valentinstag. Gibt's was, was du mit diesem Tag besonders verbindest? Ich verbinde ja meinen Namenstag damit. Meine Eltern schenken mir sogar immer was Kleines.
Stimmt, stimmt. Es ist ja komplett dein Name. Das fällt mir auch gerade auf.
Genau. Und ich finde die Story dahinter eigentlich auch sehr schön. Kennst du die mit dem heiligen Valentin?
Ja.
Da hat meine Mutter mal so eine tolle Predigt zugehalten. Die ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil es irgendwie mich auch ein bisschen an mich erinnert hat. Das soll jetzt gar nicht eingebildet klingen, aber es war so... dass dieser Heilige so missmutig war, weil er nicht gut malen konnte, nicht gut zeichnen, nicht gut singen konnte. Irgendwie dachte er, kann keine Tätigkeit richtig gut, also wie seine Freunde. Und dann wusste er aber, er kann es richtig gut, seinen Freunden kleine Aufmerksamkeiten zu machen. Und so hat das dann angefangen. Und dann dachte ich, ja, das ist so schön. Da sind wir jetzt eigentlich wieder bei meiner Geburtstagsgeschenkgeschichte, ne?
Und da sind wir auch wieder bei der Philia-Liebe.
Ja, stimmt. War alles so geplant.
Wir haben
aber gibt es was du mit dem Tag noch besonders verbindest? Weil mittlerweile mag ich den Valentinstag wieder. Früher mochte ich den nicht, weil der für mich so kommerzbelastet war. Und weil ich finde, man kann immer dem Partner oder Freunden kleine Aufmerksamkeitsgesten schenken. Aber irgendwie finde ich es auch schön, dass es den gibt.
Ja, das ist, also der Kommerz steht mittlerweile komplett im Vordergrund. Also es ist ja alles voll davon. Ich war auf Instagram irgendwie gestern und habe ganz viele Geschenkideen gesehen. Es wird einem ja dann so in die Timeline gespült, ja. So Geschenkideen für den Valentinstag. Und da sind natürlich total süße Sachen dabei, ne? Aber dahinter stehen halt auch Leute, die Geld verdienen wollen, so. Und ich persönlich finde, jetzt ist auch so ein ausgelutschter Standardspruch, aber wenn man glücklich ist, natürlich jeder Tag Valentinstag, ja.
Ja. Ja, auch das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, dann danke ich dir, liebe Maxi, für unsere Aufnahme und hoffe, die Hörenden können auch ihre drei Liebesformen raushören bei unserem Gesagten. Lass ganz viel Liebe da.
Ja, danke, dass ihr dabei wart. Danke, Valentina, dass wir diese Folge zusammen gemacht haben. Es war sehr deep, der Deep Talk über das hohe Lied.
Genau, hoch und tief. Man kann nicht hoch fliegen, ohne tief zu fallen.
Das stimmt.
Der Marcel Hassel Podcast, Körper und Geist stimmen.
You have to break through the spine barrier, otherwise you will never get there.